Herzlich willkommen und moin moin aus Hamburg zur 14. Folge von Chef Talk. Mein Name ist Jan-Henrik Kalinowski und ich freue mich, der Host der heutigen Folge zu sein. So, bevor wir zur Ankündigung unseres heutigen Gastes kommen, wollen wir nochmal kurz betonen, wie begeistert wir von der Resonanz sind. Wir sind jetzt seit 4 Wochen am Start und haben es geschafft, einige tausend Hörer zu erreichen, ohne Marketingbudget oder große professionelle Vermarktung. Wir freuen uns sehr über die wirklich vielen LinkedIn-Nachrichten und Mails mit eurem Feedback und Anregungen und was wir alles besser machen können und natürlich auch mit Speaker-Vorschlägen. Das interne Highlight bei uns ist, wir haben einige Screenshots bekommen, es gibt sogar schon eine Podcast-WhatsApp-Gruppe in Österreich. Liebe Grüße nach Österreich an dieser Stelle. So, jetzt aber zur Ankündigung. Wir starten direkt mal mit einer Frage. Wie viele Personen kennst du in deinem Umfeld, die nach dem Studium unbedingt Berater werden wollen oder werden wollten oder es auch sind? Vermutlich Dutzende. Und genau deshalb habe ich mich so sehr auf das Gespräch mit unserem heutigen Gast gefreut. Wir durften quasi mit einem der höchsten deutschen Berater, wenn man so will, und gebürtigen Kieler sprechen, Peter Bartels. Damit ihr ein kurzes Gefühl der heutigen Größenordnung bekommt: Peter leitet den Wirtschaftsprüfer PwC und ist verantwortlich für sagen und schreibe 11.145 Mitarbeiter und 2,2 Milliarden Umsatz. Ich spreche mit Peter darüber, was bedeutet es eigentlich, so eine Verantwortung zu tragen, wie funktioniert eigentlich das Beraterdasein und wie steigt man so schnell in einem Konzern auf? Gibt es dort irgendwelche Geheimtricks oder To-Dos oder No-Gos, die ich beachten sollte? Außerdem sprachen wir über das Verhältnis zwischen Fachwissen und Empathie, wieso er als öder Wirtschaftsprüfer die Gala liest und über die Bindungsangst unserer Generation. Wir hoffen wie immer, euch Gedankenanstöße zu geben, andere Positionen zu verstehen und euren eigenen Weg klarer zu sehen. So, genug angekündigt, viel Spaß mit der 4. Folge. Let's go!
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute sitzen wir hier quasi im Zentrum von Hamburg im 7. Stock. Super Alsterblick. Wir dürfen bei einem der Big Four sein. Wir sprechen heute mit einem Topmanager, einem Geschäftsführer, der die Sparten Familienunternehmen und digitale Transformation leitet und verantwortlich für den Mittelstand ist. Herzlich willkommen, Peter Bartels.
Vielen Dank, freue mich, bei euch zu sein.
Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es ist nicht selbstverständlich. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen und wollen heute mit dir ein bisschen darüber sprechen, wo kommst du her, was hast du gemacht, wie siehst du aktuelle Trends, wie siehst du das Thema Konzern, und ich würde direkt damit mal starten. Peter, wo kommst du eigentlich her? Du bist ja Norddeutscher, oder?
Kieler Sprotte, in Kiel geboren, dann als relativ früh weggegangen mit meinen Eltern, nach Lübeck gezogen, 7 Jahre, dann zurück nach Kiel gegangen. Mein Vater war Mediziner, Unilaufbahn gemacht, das ist wie ein bisschen bei der Bundeswehr, dass man, um die Karriereleiter hochzukommen, da häufig wechseln muss. Dann von Kiel wieder die letzten 2 Schuljahre in Würzburg nach Bayern, was eine interessante Erfahrung war. Und so dann auch fürs Studium erstmal in Würzburg hängen geblieben. Nach den vielen Familienumzügen habe ich gesagt, jetzt reicht's erstmal, und dort dann letztlich das Studium gemacht.
Und nach Bayern seid ihr gegangen, weil?
Weil mein Vater da Chefarzt geworden war in der Uniklinik.
Okay, und das war, wie alt warst du da ungefähr?
Da war ich 16.
Mit 16. Ja. Schulwechsel in Schleswig-Holstein, Schulsystem versus bayerisches.
Ja, was viele überrascht, das Bayerische viel einfacher.
Warum?
Ganz klare Erfahrung in Kiel wusste ich überhaupt nicht, dass es ein Lehrplan war, hat sich mir jedenfalls nicht erschlossen, dass es sowas gibt. Und in Bayern sehr strukturiert begannen wirklich die Stunden häufig so, wir sind bei Lehrplan Punkt 2, 3, 4, 17a. Das wurde also sehr systematisch abgearbeitet, und irgendwann habe ich gemerkt, ja, es geht auch wirklich nur nach Lehrplan. Und wenn man sich darauf vorbereitet, das Zeug lernt, dann ist das alles sehr kalkulierbar.
Sprich, da machst du schon recht strukturiert in jungen Jahren.
Bin ich dadurch geworden?
Bist du dadurch geworden?
War ich vorher nicht. Vorher hat mich primär Sport interessiert, interessiert mich auch heute immer noch.
Welchen Sport?
Insbesondere alles, was mit Ball zu tun hat, aber Hockey, Leistungssport, okay, und Tennis und später dann Golf.
Ja.
Aber dann wirklich, aber in Kiel war es mehr so, ich sag mal, das positive, kreative Chaos. Mhm. Und seit Bayern wirklich die Erfahrung extrem strukturiert und gemerkt, zwischen Input und Output gibt es ein relativ klares Verhältnis.
Ich glaube, das muss man auch erstmal merken mit 16, wenn man nach Bayern kommt. Also mit 16 war ich, glaube ich, noch nicht so strukturiert, wie es heute sein oder wie ich es heute bin. Sprich, Abitur gemacht, gut, nicht so gut, befriedigend?
Gut.
Gut.
Es war ganz lustig mit unseren Kindern, die wir haben die über Abitur gesprochen und irgendwann, da müssen die wahrscheinlich so 12, 13 gewesen sein, saßen wir so beim Essen und dann sagten, was habt ihr eigentlich so Mami, Papi für ein Abitur gemacht? So, ich könnte ja mal gucken, Zeugnis muss da hinten irgendwo liegen. Und dann kam sie etwas bleich zurück. ich hatte das beste bayerische Abitur mit 1,0 gemacht. Das war eben meine Motivation, den Bayern mal richtig eins auszuwischen als Kieler.
Okay, ja.
Und und damit waren die Kinder so, und haben dann selbst versucht, das irgendwie hinzukriegen. Haben auch immer gefragt, ja, wie muss man das machen? Wie kriegt man das hin? Und was auch interessant war, weil sie dann eben auch in jungen Jahren geguckt haben, gibt es eigentlich ein Verhältnis zwischen Input und Output? Und du hast eben gesagt, na, das hast du mit 16 noch nicht. Das haben die dann auch, weil sie genau gefragt haben, ja, was muss ich denn machen, um da hinzukommen?
Aber das ist interessant, ja, okay. Das heißt, du hast die Schule dann recht erfolgreich beendet. Wie ging es dann weiter? Also was kam nach dem Abitur für dich?
So, dann ja die typische Frage, was will man machen? Ich wollte, weil ich eben sehr so sportorientiert war, habe ich gefragt, mit welchem Job kannst du am besten schön weiter Hockey machen, Hockeytrainer, sonst wie was? Und dachte, Lehrer ist doch eine coole Nummer. Ja. Dann kann ich nachmittags schön Hockeytrainer machen.
Ja.
Und habe dann wirklich in letzter Minute irgendwie gesagt, ich habe wirklich gerne die alten Sprachen, Latein, Griechisch gemacht und eben Sport, Mathe. Habe dann gesagt, naja, aber bei den alten Sprachen, Latein und Griechisch, wird sich wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre, wenn ich Lehrer bin, nicht mehr so viel ändern. Vielleicht doch nicht so dauerhaft das Richtige. Und hatte dann ein Gespräch mit einem Onkel von mir, der so Bankdirektor war. Und der sagte, Mensch, da gibt es einen Beruf Wirtschaftsprüfer. Das könnte ganz interessant sein, so breite Grundlagenausbildung. Habe ich gefragt, was braucht man denn dafür? Meinte er, ja, Jura oder BWL. Und habe ich gesagt, ja, dann machst du halt beides und habe mit Jura und BWL angefangen.
Und hast du beides abgeschlossen?
Habe ich nicht.
Hast du nicht.
Die Liebe hat mich daran gehindert.
Okay.
Ich hatte erst Jura angefangen, ein Semester später dann BWL. Und meine Frau sehr früh kennengelernt, die auch Jura studiert hat. Und als es so bei beiden, nachdem ich alle juristischen Scheine hatte, aufs Examen zuging, merkten wir im Freundeskreis viele, die zusammen ins Examen gegangen sind. Das belastete dann die Beziehung extrem. Da habe ich gesagt, okay, dann mache ich erstmal BWL fertig und lasse mal Jura zur Seite. Das kann ich ja danach fertig machen. Und dann kam aber nach dem BWL-Examen eben das Angebot, am Lehrstuhl zu promovieren mit einer vollen Assistentenstelle. Und dann da ich da schon wusste, ich will dann auch Steuerberater, Wirtschaftsprüfer machen, sagte mein Vater zu mir damals, kannst dich auch totqualifizieren und jetzt BWL, Promotion, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Juraabschluss, dann sammelst du irgendwann Abschlüsse, bist aber nie in der Praxis und dann habe ich Jura sein lassen.
Hast du Jura, okay, und dann hast du BWL und dann bist du in Würzburg, war das, ne?
Genau.
Hast du dann, du bist ja jetzt Doktor, du hast einen Doktortitel, kam der in der Zeit schon oder kam der erst später?
Nee, der kam dann tatsächlich eben in diesen 2,5 Jahren an der Uni nach dem Diplom, dort die Promotion gemacht mit dem Doktortitel und dann in den ersten Job gegangen.
Was würdest du rückblickend sagen, außer dein Input-Output-Verhältnis, was war sehr prägend während der Uni-Zeit? Hast du schon den Input tatsächlich so früh in der Oberstufe gemerkt, dass du gesagt hast, Input, Output, ganz klar?
Ja.
Oder kamen neue Gedanken während der Uni-Zeit hinzu? Haben sie sich gestärkt in der Bestätigung, dass du sagst, ich möchte in die Wirtschaftsprüfung gehen? Das war ja schon relativ früh klar für dich. Also vielen, vielen jungen Leuten ist das ja nicht klar. Und die sagen, ich brauche jetzt erstmal ein paar Praktikas und ich muss erstmal schauen. Und weil mein Onkel mir sagt, das kann was sein, weiß ich das ja immer persönlich immer noch nicht.
Das stimmt. Also vielleicht mit zwei Dinge. Das eine inhaltlich mit Wirtschaftsprüfung. Das andere, was hat dich geprägt, als du fragtest, Input, Output. Das hat mich tatsächlich weiter begleitet, denn durch dieses Doppelstudium, was ich ja dann 3 Jahre gemacht hatte mit BWL und Jura, das war schon sehr intensiv, beides dahin zu bekommen. Und da musstest du auch unheimlich diszipliniert sein und eigentlich immer genau gucken, wie kriege ich das hin mit den Vorlesungen, mit den ganzen Klausuren, das parallel zu fahren. So, und hatte dann für mich eigentlich immer gesagt, naja, Leute, die in der Ausbildung gehen, die arbeiten auch von morgens irgendwie 8 bis abends 17 Uhr, sehr strukturiert. Kannst du ja wahrscheinlich vom Studenten auch erwarten. Hab gesagt, wenn du Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr arbeitest, dann das ist jetzt nicht zu schlimm. Und fand da auch wieder interessant, da war man schon echt gut dabei, wenn man als Student 5 Tage morgens von 8 bis 17 Uhr das so durchgezogen hatte. Zumindest in damaligen Zeiten. Heute läuft das an den Unis ja viel strukturierter.
Weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht so unterschreiben.
Aber das war jedenfalls auch da, dass ich dachte, so, mach das mal so. Und das hatte ganz gut geklappt. Und inhaltlich, ja, dieser Onkel-Tipp, der war ja mehr so inhaltlich, oder dass ich fragte, was braucht man, BWL und Jura, wenn man das machen will. Und dass ich es nachher wirklich gut fand mit dem Thema Wirtschaftsprüfung. Das lag an dem Professor in Würzburg, der gerade, das war ein Zufall, ich war nach dem Vordiplom ein Jahr nach Amerika gegangen zum Studium, war zurückgekommen und da war dieser Prof gerade neu an die Uni gekommen, der den Lehrstuhl für Wirtschaftsprüfungs- und Beratungswesen hatte. Genau das, was ich heute eigentlich mache, Wirtschaftsprüfung und Beratung. Mhm. Und den fand ich super cool, inhaltlich toll. Der hätte egal welches Fach machen können. Ich behaupte mal, dieses Fach würde ich heute machen. Hätte er Marketing gemacht, wäre ich jetzt Marketingmensch. Hätte er, ich weiß nicht was gemacht, wäre ich was anderes. Weil der einfach, ja, mich begeistert hatte und an dem Lehrstuhl bin ich eben auch Assistent geworden und habe promoviert.
Das ist spannend. Also ich glaube, wenn ich an unsere Professoren denke, dann ist das, es gibt bestimmt ein, zwei und da merkt man auch, da geht man wirklich sehr, sehr gerne hin. Aber ich glaube, eine Vielzahl der Professoren, was auch vielen in der Uni so ein bisschen fehlt, ist dieses Feeling. Also da meistens ist dann Professor vorne und liest seine Folien ab und du hast es parallel als PDF auf dem PC laufen, ist nicht so spannend. Aber dass der damals seine Begeisterung so wecken konnte für, ich würde mal sagen, für einen Außenstehenden recht trockenes Thema.
Ja.
Ist dann ja schon sehr beachtsam. Habt ihr noch Kontakt?
Wir hatten lange, jetzt wirklich lange nicht mehr, aber wir haben sehr lange immer Kontakt gehalten, mal geschrieben, auch mit meinem früheren Chef bei PwC, der jetzt lange weg ist, hatten wir auch regelmäßig geschrieben und Kontakt gehalten. Mhm. Das war eigentlich immer sehr nett.
Diploma ging damals 5 Jahre?
Das Diplom ging so in der Regelstudienzeit waren, oder 8 bis 10 Semester waren die meisten.
Ja. Genau. Das heißt, du warst dann, mit wie vielen Jahren warst du mit einem durch, quasi mit deiner akademischen Laufbahn?
Das war 1992, Quatsch, doch, 92 habe ich angefangen. Das heißt, ich war 26.
Mhm. Dann warst du fertig, hattest alle Scheine in der Tasche.
Genau.
Und hast gesagt, jetzt muss ich raus, jetzt muss ich in die Praxis.
Ja.
Jetzt fällt mir die Decke hier auf den Kopf, genug Bücher gelesen, ich muss jetzt raus.
Jetzt muss ich was Wirkliches tun.
Okay.
Ja. Und war eigentlich schon durch, auch vertraglich, dass ich zu einer der großen internationalen Strategieberater gehe, nach Düsseldorf. Mhm. Und bin in letzter Minute abgebogen, weil ich bei einem Assistentenkollegen von der Uni zur Hochzeit eingeladen war und dort neben einem heute sehr guten Freund saß, der mir so erzählte, was die eigentlich machen. Und das war eben bei einer Vorgängergesellschaft von heute PwC.
Ja.
Und sagte, Mensch, das klingt ja echt cool. Und der sagte, als er hörte, was ich so mache, musst unbedingt zu uns kommen. Und ich sagte, oh, hab eigentlich bei den anderen schon unterschrieben. Aber bin dann wirklich in letzter Minute abgebogen. Und was mich auch getrieben hatte, war, dass ich gut fand, gezwungen zu sein, wenn ich ich sage eben jetzt PwC, damals dieses Treuhandvereinigung, wenn ich da hingehe, dass ich eigentlich, wenn man halbwegs Karriere machen will, definitiv Steuerberater und Wirtschaftsprüfer eben machen muss. Mhm. Was ich gut fand, ich hatte damals eine wahnsinnige, in Anführungsstrichen, Angst, wenn ich zur Unternehmensberatung gehe, sage ich, wie, die zwingen einen gar nicht, noch irgendwelche Examina zu machen. Also ich hatte die ganze Zeit immer irgendwelche Prüfungen gemacht und sagte, wie, jetzt prüft dich gar keiner mehr, konnte ich mir gar nicht vorstellen und dachte, dann verblödet man total und fand das eigentlich eher beruhigend, dass ich in ein Unternehmen komme, wo man nochmal wieder erstmal getriezt wird.
Sprich, du bist ein sehr wissensdurstiger Mensch.
Ja.
Und zweitens, du bist aber auch ein Mensch mit klaren Linien, mit einem klaren Plan, der gerne sieht, welche Schritte gegangen werden können und müssen, um den Erfolg zu erreichen.
Ist so. Und wir haben 2 Söhne. Meine Frau lacht immer, sagt, ihr könnt ja, Männer können nichts ohne Competition machen. Ich sage, nee, wir machen nicht einfach irgendwas, sondern es ist immer gleich, hier kommen gleich mal kleine, irgendwas ausloben, bisschen Wettkampf.
Ja.
Und das fand ich eben da auch schon, oh ja, so nochmal so ein Examen und nochmal dies und das. Also es ist auch letztlich immer Competition.
Hast du diesen Wissensdurst immer noch?
Ja. Also gerade weil wir natürlich jetzt, oder ich mich frage, und kommen wir vielleicht später auch noch vom Karriereweg drauf, so wechselt man eigentlich mal auf die andere Seite. Also auf Kundenseite und sagt, ich mache CFO oder sonst was, Geschäftsführer vielleicht beim großen mittelständischen Unternehmen. So, und was mich bisher so davon abgehalten hatte, war eigentlich die Vorstellung, dass ich sagte, kannst du dir vorstellen, so jeden Tag an den gleichen Schreibtisch zu gehen?
Das wäre auch meine Frage gewesen.
Und, man ist ja jetzt im positiven Sinne fast verdorben, wenn du so viele Jahre Beratung gemacht hast, siehst immer was anderes, redest über andere Themen mit immer anderen Leuten, das ist ja so positiv auch herausfordernd und bereichernd, dass ich ja das eigentlich fast nicht missen möchte.
Bist du sehr zufrieden. Nochmal zurück zu dem Einstieg in deine Berufskarriere. Du bist dann auf Tipp deines Bekannten, deines jetzigen guten Freunds, bist du dann bei dem Vorgänger von PricewaterhouseCoopers gelandet.
Genau.
Als?
Steuer? Ganz normal. Wirtschaftsprüfer? Assistent, Consultant hieß das damals.
Ja.
Da war man erstmal, nee, da war ich ja noch nicht Steuerberater. Okay. Die Examina machst du dann erst berufsbegleitend, weil man da gewisse Praxisjahre als Voraussetzung haben muss. Mhm. Also habe ganz normal als Consultant angefangen, dann nach 2,5 Jahren Steuerberaterexamen gemacht, nach 4 Jahren Wirtschaftsprüferexamen.
Die macht man ja auch nicht einfach so, oder?
Die macht man auch nicht einfach so, genau.
Da gehört also auch ein bisschen
Durchfallquoten auch immer 50% plus.
Und das neben dem Beruf?
Das war so, also Vorbereitung Steuerberater, Wirtschaftsprüferexamen war, muss man sagen, war meine Frau 3 Jahre lang alleinerziehend, sag ich mal, weil wir das wirklich, das war genau in der Zeit, als meine Frau, als wir die ersten beiden Kinder letztlich bekommen haben, also meine Frau die Kinder kriegte, aber wir sagten, passt eigentlich gut, ich habe am Wochenende eh keine Zeit, es sah wirklich so aus, Montag bis Freitag war ich unterwegs, irgendwie bei Kunden, als junger Mensch da eingesetzt, Freitagabend nach Hause gekommen, Samstag, Sonntag im Büro gewesen, für Steuerberater und WP gelernt und das 3 Jahre durchgehend.
Dann wären wir eigentlich auch schon bei dem ersten Signature. Das wäre meine erste Frage dann in dem Bereich, wer sind oder wer waren die 3 wichtigsten Personen in deinem Leben?
Wir haben jetzt viel auch über, sagt ja eben, Competition geredet. Mhm. Da kann man sich auch fragen, wo kommt das her? Nicht nur ein männliches Gen, sondern ich glaube bei mir auch Elterngen. Mhm. Meine Eltern beide, aber insbesondere mein Vater, haben eigentlich immer so Augenzwinkern Sprüche gemacht, aber die Sprüche bleiben trotzdem
Erinnerst du noch
in einem drin. Ja, wenn man kommt nach Hause, ja, hab eine 2 plus irgendwo, ja, dann kam nicht, ja, super, und wie viel waren denn schlechter, sondern dann kam, ja, wie viel Einsen gab es denn? Mhm. So, boah, weiß nicht, 2 oder so.
Ja.
Sagt er, ja, wie kann das denn sein?
Ja.
Und dann sage ich, ja, was interessiert das denn? 95% waren schlechter.
Ja.
Und dann kam so, ja, aber wir vergleichen uns nicht nach unten, sondern nur nach oben.
Okay.
Ja, okay.
Ja.
Und solche Sprüche letztlich. Also immer so, Ansporn, kannst du nicht eine Schippe drauf tun.
Genau.
Das war also schon ein Spruch, den ich mir, kannst du jetzt sagen, ja, ist ja total arrogant, aber das bleibt, wenn du es als Kind gesagt hast, ist das schon irgendwo
klar
da drin. Und das kann man jetzt gut finden oder schlecht finden. Also deshalb würde ich sagen, das hat mich schon geprägt, dazu sagen, boah, also immer den Ansporn, man will es schaffen.
Aber du hast nicht das Gefühl, dass du Druck bekommst, sondern es war immer so mit diesem Zwinkern, wie du gesagt hast.
Genau,
na, Peter.
Den Druck. Du kannst natürlich sagen, den habe ich mir dann schon selber gesetzt, dass ich es irgendwie wollte. Aber ich habe jetzt nicht für mich gesagt, so meine Eltern machen Druck, sondern es war eher so der Ansporn, dass ich sage, okay, jetzt zeige ich mal, dass es geht.
Okay. Deine Eltern, okay.
So, dann tatsächlich besagter Professor, würde ich schon sagen, weil, also wie du ja auch gesagt hast, wenn man sagt, der hätte egal welches Fach gemacht, ich würde das heute tun, das ist ja, glaube ich, schon ein ganz, ganz maßgeblicher Einfluss, also das auf jeden Fall. Und als drittes, es ist definitiv meine Frau, jetzt kann man viel über Rollenbilder reden, die ist eben auch Volljuristin, hat dann mit den Kindern gesagt, sie arbeitet nicht, weil wir immer gesagt haben, wir sehen meinen Job als Team. Und ich hätte den, wenn du einen Beraterjob hast, wo du Montag bis Freitag weg bist, dann haben wir damals gesagt, mit Kindern und allem, wenn dann beide da voll unterwegs, das für uns jedenfalls haben gesagt, war ein Modell, was wir nicht wollten. Und sie hat mich dann voll unterstützt, auch bei international, wenn ich unterwegs war oder Konferenzen. Sie hat versucht, wirklich viel mitzukommen. Wir hatten ganz früh schon dann Babysitter zu Hause, haben die Kinder wirklich früh dann alleine gelassen, dass sie mich beruflich begleitet. Sie spricht viel besser und viel mehr Sprachen als ich und hat für mich ganz viele Kontakte international gemacht und, wo ich sage, also da hat sie einen großen Anteil, dass meine Karriere so gekommen ist, wie sie dann gekommen ist. Und deshalb sage ich, war Teamleistung.
Ja, Wahnsinn. Okay, sehr interessant. Einstieg PwC. Hast du noch mal 2, 3 Worte für unsere Zuhörer? Was ist PwC? Was macht ihr? Wie groß seid ihr? Ich habe es kurz angekündigt, aber dass wir noch mal wissen, wo wir uns gerade befinden und wie deine Rolle sich dann auch entwickelt hat über die Jahre.
Ja, also PwC ist, schwankt immer von Jahr zu Jahr, die größte oder zweitgrößte Prüfungs- und Beratungsgesellschaft in der Welt. Wir machen global 40 Milliarden plus Dollar Umsatz, haben global 250.000 Mitarbeiter, in Deutschland sind es knapp 12.000 Mitarbeiter, haben heute etwa, ich sag mal ganz grob, unser Ziel ist es eigentlich, 1/3 Prüfung zu machen, 1/3 Steuerberatung und Rechtsberatung und 1/3 Unternehmensberatung, die sich wieder über typisch Consulting und Transaktionsberatung aufteilt. Also ein sehr breites Spektrum. Und um das eigentlich klar zu machen, so warum gibt es uns überhaupt, da ist mir so eine Geschichte Damals waren die Kinder noch deutlich kleiner in Erinnerung. Da waren wir in Thailand, in the middle of nowhere, in einem Fischrestaurant. Und da habe ich dann am Ende mit einer Kreditkarte gezahlt. Mhm. Und dann sagte ich zu unserem Sohn, ja guck mal, die sind doch total bescheuert hier. Wir sind zigtausende Kilometer von zu Hause weg. Die haben hier für thailändische Verhältnisse das teuerste, dollste Essen aufgetischt. So, und jetzt nimmt er irgend so eine Plastikkarte und weiß doch überhaupt nicht, ob der da irgendeinen Gegenwert dafür bekommt. Warum macht der das? Und der kann das doch nur machen, wenn er darauf vertrauen kann, naja, hinter dieser Kreditkarte steht ein valider Kreditkartenanbieter, dahinter eine valide Bank, hinter der Bank ein hoffentlich zahlungskräftiger Kunde. So, und wer garantiert eigentlich, dass das alles so ist und dass die ganzen Schnittstellen und Prozesse funktionieren zwischen Kreditkartenunternehmen, Bank, Kunde und das Geld, überhaupt dieser Kreislauf funktioniert? Da sagte ich, das sind wir. Okay. Also wir bestätigen überall, dass die Prozesse sauber sind und geben die Sicherheit, dass sich die ganzen Unternehmen immer auf die andere Seite verlassen können. Das ist unser Job, das Schmieröl der Wirtschaft zu sein. Und dann sagt er, ja, das ist ja eine coole Nummer.
Das ist ein guter Vergleich. Ich glaube, ich sehe mich gerade im Dschungel dann in Thailand, wie ich diesen Fisch bestelle und dann damit bezahle. Und jetzt habe ich ein Bild dazu. Okay. Jetzt bist du aktuell Geschäftsführer.
Genau.
Bist mit im Vorstand.
Ja, oder Geschäftsführer, also wir sind eine GmbH, ja. Also Vorstand wäre AG.
Ja. Ja. Ihr seid 7, glaube ich.
Jawohl, richtig.
Und du hast das Ressort?
Familienunternehmen, Mittelstand, Industrien und Digitalisierung.
Auch sehr, also ich glaube, das klingt sehr deutsch. Also du hast so die deutsche Kernkompetenz irgendwie, Mittelstand, Familienunternehmen. Also es ist ja sehr, sehr wichtig, sehr, sehr treibend, glaube ich, ja, bei uns.
Man könnte natürlich, was wir tun, also ich bemühe mich immer, die Anglizismen zu vermeiden, weil es vielen Kunden auch echt auf den Keks geht. Natürlich, die meisten würden das jetzt alles auf Englisch sagen, aber gerade, weil ich auch aus dem Bereich Familienunternehmen, Mittelstand komme, versuche ich auch echt so weit wie möglich Deutsch zu sprechen, so schwer es ist, es sind überwiegend deutsche Kunden, es ist das Herz der deutschen Wirtschaft, ja. Und es ist auch das Kundensegment, was ich persönlich im positivsten Sinne herausfordernden finde, weil man doch immer mit den Verantwortung tragenden Eigentümern zu tun hat, mit den Familienthemen zu tun hat. Ich sage immer intern, der Unterschied zu denen, zum Beispiel ich berate DAX oder MDAX ist oder im Versicherungs- oder Bankenbereich ist, wir haben immer zwei Kunden. Wir haben nicht nur das Unternehmen, sondern wir haben die Familie auch. Du musst immer die Familie mit im Blick haben, wenn du die deutschen Familienunternehmen berätst.
Und wie wird man jetzt zum Geschäftsführer im PwC? Also wie viele Jahre hast du gebraucht vom Start jetzt, von deinem Berufseinstieg, von der Karriere bis heute? Also wann?
Oder ich sag mal, als ich das in die Geschäftsführung kam, oder damals waren wir in der AG, da war es Vorstand, das war 2010. Ich sagte vorhin, ich habe 92 angefangen, 18 Jahre.
18 Jahre.
War das gewesen. War aber vorher, und das ist nun vergleichbar, ich war mittendrin mal weg gewesen von PwC für 12 Jahre.
Weil?
Ich bin schon nach 3,5 Jahren gegangen. Weil ich damals sagte, PwC hieß ja nicht PwC damals, war für mich überhaupt nicht unternehmerisch. War so, wie man Vorurteile hat gegenüber Wirtschaftsprüfern, da gibt es ja manchmal so Worte Hakelmacher und nur nach hinten schauen in die Vergangenheit und. Und es war für mich nicht richtig unternehmerisch. Muss man aber sagen, war ja ein kleines Licht und fairerweise, wahrscheinlich hatte ich ein falsches Bild, will ich mal die früheren auch in Schutz nehmen, aber für mich war das so. Und hatte dann ein tolles Angebot, damals war ich in Frankfurt, hier in Hamburg bekommen, bei einer mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaft, das war Rechtsform OHG, was heißt persönliche Haftung, also für alles, was du tust, volle Haftung mit Privatvermögen und. Und das waren für mich richtige Unternehmer. Und die hatten gefragt, ob ich kommen will und bin dann da hingegangen, bin dann nach 3 Jahren dort auch Gesellschafter geworden, auch mit persönlicher Haftung, war da insgesamt 12 Jahre. Und das war letztlich ja, das war eine Geschäftsführerrolle. Und bin dann 2008, nachdem ich dort 12 Jahre war, war ich eben an einem Punkt, willst du das jetzt noch 20 Jahre machen oder nochmal was anderes in deinem Leben? Und wollte halt nochmal was anderes machen.
Und dann kam der Wechsel zu PwC.
Wollte auf die Kundenseite eigentlich gehen als CFO. Und das kriegte eben PwC mit, besagter heute Freund, der mich eben in der ersten Stunde zufällig über diese Hochzeit zu PwC geholt hatte, der kriegte mit, dass ich so gucke. Ja. Ich sagte, wie, wenn du jetzt echt nochmal was anderes machen willst, kannst du dir nicht vorstellen, nochmal zurückzukommen? Habe ich gesagt, no way, ist jetzt überhaupt nicht in meiner Planung. Aber dann war eine Konstellation vom Aufgabengebiet, die ich total spannend fand und habe gesagt, okay, unter den Umständen kann ich es mir wirklich vorstellen. Und so hat er mich eigentlich zweimal zu PwC geholt.
Ja.
Das ist ganz witzig.
Ja, okay. Man sieht aber schon bei dir ein Muster, wenn du es jetzt erzählst vom beruflichen, du hast es ja in recht kurzer Zeit meistens in eine hohe Ebene geschafft. Glaubst du, das lag daran, dass du besonders hart gearbeitet hast? Glaubst du, dass du sehr gut mit deinen Mitmenschen, Mitarbeitern gut umgehen konntest und dich das gefördert hat? Also was waren da so ein bisschen die Key-Indikatoren, um jetzt, sagen wir mal, in dieser Konzernhierarchie voranzukommen?
Mein allererster Chef bei PwC, damals siezte man sich ja noch, der hatte mir...
Ist das nicht mehr so?
Nee, wir duzen uns alle.
Okay.
Wir duzen uns alle. Der hatte, als ich dann wegging nach 3,5 Jahren, gesagt, so, Herr Bartels, es gibt viele Menschen, die irgendwie vergleichbar intelligent sind. Es gibt aber wenige, die Intelligenz mit Empathie verbinden. Mhm. Und das wird immer wichtiger, diese Kombination, oder der zweite Teil wird eigentlich immer wichtiger, je weiter es nach oben geht. Also letztlich dann ist diese Fachkompetenz, die braucht man als Basis, sonst kommt man überhaupt erst gar nicht auf eine Karriereleiter. Aber dann wird es wirklich wichtig, um, wie du sagst, Mitarbeiter mitzunehmen, Kunden mitzunehmen, diese Empathie zu haben, das Gefühl, wo drückt der Schuh, wo sind die Bedürfnisse. Und ich sage Mitarbeitern bei uns in der Ausbildung, zum Aufbau einer guten Kundenbeziehung, wenn ihr nur eine Frage habt, die ihr euch jeden Morgen unter der Dusche stellen müsst, dann ist es für mich die, wie kann ich der Person beim Kunden, mit der ich gerade zu tun habe, bei der persönlichen Karriereentwicklung helfen. Mhm. Letztlich ist das, dass man sich immer fragt, die Person, die da sitzt, warum macht die das Projekt? Mhm. Klar, für das Unternehmen hat das einen Sinn, aber am Ende interessiert diese Person auch, wie bringt mich das in meiner Karriere weiter? Und ich sage, dann müssen wir uns als Berater immer fragen, wie helfe ich der Person? Oder ich muss zumindest verstehen, was ist für den oder die wichtig? Mhm. Und wie unterstütze ich damit indirekt auch die Karriere meines Gegenübers? Und wenn du das hinbekommst, dann bist du ein guter Berater.
Und glaubst du, du hattest das schon von Anfang an, diese Empathie? Oder glaubst du, es gab, oder hast du Coaching gehabt damals schon? Oder wie kam es dazu? Also da muss man sich ja auch erstmal, vielleicht hast du einen guten Ausbilder bei PwC damals oder auch schon während des Studiums. Das ist ja auch nicht jedem in die Wiege gelegt.
Nee, das stimmt. Und ich glaube, also zwei Effekte. Das eine war, ich war früher, würde ich sagen, schon nassforsch, jetzt vielleicht mal im negativen Sinne. Und dann waren aber so in meiner Familie, also jetzt nicht meine jetzige Familie mit Frau und zwei Kindern, sondern meine Eltern und 3 Geschwister und ich, also 4 Kinder, wo alle um mich rum wirklich Schicksalsschläge hatten, ich aber nicht. Und ich immer gesagt habe, Mensch, dir geht's eigentlich super, du hast so ein Glück und die anderen haben es eigentlich viel schwerer. Und das hat dann bei mir auch so zu einer gewissen Grundgelassenheit geführt, dass ich gesagt habe, na, die wahren Probleme sind eigentlich nicht die wir im Business haben. Da geht's nur in Anführungsstrichen um Finanzen und solche Themen. Und wenn du Fehler machst, das ist alles reparierbar, das ist zwar ärgerlich, aber es passiert ehrlich gesagt nichts Schlimmes. Das Schlimme passiert auf einem ganz anderen Level. Und das hat mir so eine Grundruhe und ich glaube auch mehr Einfühlungsvermögen gegeben in Gesprächen mit Kunden, zu sagen, ja, Business ist alles wichtig, aber eigentlich rede ich heute zu einem ganz, ganz nennenswerten Anteil mit den Kunden über private und persönliche Dinge, die sie bewegen. Mein Vater wunderte sich, dass ich dann Schundblätter aus seiner Sicht wie bunte Gala sonst was rede und lese. Und dann sage ich, doch, ich brauche auch Storys. Die Leute wollen, die haben ja gerade Sorge, jetzt kommt so ein öder Wirtschaftsprüfer.
Ja, klar, da, über da muss er schon Technik mal Dieter Bohlen erzählen können oder
sowas. Genau, muss so ein paar Storys erzählen. Zum Beispiel, die meisten finden super toll, oder ich mache erst den Satz und dann erzähle ich, was ich super toll finde. So, das ist das eine. Und das zweite, das wirklich auch eine Situation war, wo ich mal angesprochen wurde von einem Kunden, da war ich wirklich 5, 6 Jahre im Business und dann sagten die, ja, sie hätten den zuständigen Partner mal gefragt, wie er eigentlich damit klarkommt, dass ich immer die Gesprächsführung so an mich reiße. Mhm. Da habe ich gesagt, wie die Gesprächsführung so an mich reiße. Sagten die, ja, sie müssen mal gucken, wenn sie da ins Meeting kommen, sie eröffnen sofort, zack, legen los und wir denken immer, oh, und wie findet der Partner das jetzt eigentlich? Mhm. Sag ich, boah, das habe ich so gar nicht gesehen, sondern dachte, ja, nimm dem Arbeit ab, mach hier deinen Job. So, und das hilft, weil du sagtest, hat man diese Empathie oder gelernt? Ich glaube, schon so eine Grundbasis braucht man, das kann man jetzt nicht völlig antrainieren, aber dann gibt es immer mal so 1, 2, 3 Situationen, wo man doch in sich reinhört und sagt, Mensch, ja gut, dass die einem das mal sagen und reflektieren. Und dann kommt als dritter Block wirklich dazu tatsächlich auch Coaching, was wir eben auch bei PwC anbieten und was ich auch total schätze. Und dieser eine Punkt, cool, wirklich die Storys.
Genau, womit können wir uns das nächste Mal unterhalten, wenn wir uns sehen?
Let's Dance, die, weiß nicht, ob ihr die Sendung kennt.
Kennen wir, ja, aber gucken wir, glaube ich, eher weniger.
Oder wo ja immer ein Promi mit wirklich top professionellen Tänzern tanzt. Und ich hatte den Spruch vorm Fernseher gemacht zu meiner Frau, naja, wenn ich mit so einer Profi-Tänzerin tanzen würde, wäre das bei mir ja auch anders aus. Prompt hat sie mir das zum Geburtstag geschenkt. Und eine wirklich da Top-Tänzerin, Isabel Edvardsson, eine Schwedin, hat sie mir dann am Wochenende regelmäßig Tanzstunden geschenkt.
Okay.
Und wenn ich das Kunden erzähle, ja, dann kriegen die solche Augen und googeln erstmal und sagen, nee, das kann jetzt nicht wahr sein. Ja. Und schon hat man ein schönes Gesprächsthema.
Ja. Also Peter, wenn jetzt RTL irgendwie zuhört, mit dir hätten sie einen...
Absolut.
Ein Top-Tänzer für die nächste Show, würde ich sagen.
Unbedingt.
Ja gut, alles klar. Ich glaube, es hören jetzt alle zu. Wir haben das jetzt
auf Band. Ich weiß nicht, ob ein Top-Tänzer, jedenfalls ein Top-Begeisterten, ob es ein Top-Tanz ist, ist eine ganz andere Frage. Aber einen, der es gerne... der da sofort mitmachen würde.
Ja, aber spannend, spannend. Spannend war auch gerade, dass du das Verhältnis zwischen Hard Skills und Soft Skills beschrieben hast. Das ist auch eine Frage, mit der wir uns viel beschäftigen und auch, ich glaube, viele junge Menschen. Wie viel Fachkenntnisse brauche ich noch? Was ist wichtig? Viele, viele junge Menschen träumen davon, relativ schnell in Führungspositionen zu kommen, was gar nicht immer so selbstverständlich ist. Und wie du schon gesagt hast, man braucht einfach eine gewisse Basis, aber dann kommen die Soft Skills dazu. Du hast gesagt, wo du sie ungefähr her hast, wie du sie glaubst, sie angeeignet zu haben. Du bist sehr reflektiert, sagst du, holst dir gerne Feedback ein. Glaubst du, oder wenn man dir so zuhört, gab es jemals in deinem Leben richtige Zweifel? Weil du gesagt hast, du hast auch eine Grundsicherheit und du wusstest relativ früh Input, Output. Gab es da eine Situation, wo du mal wirklich an dir und deinem Weg gezweifelt hast?
Wirklich ewig nicht, das klingt immer blöd, sondern wirklich jetzt gegen, wenn man sagt, Ende der Karriere, ein paar Jahre habe ich ja noch, aber ich sag mal, jetzt bin ich ja 80%, 70% des Weges gegangen und wir hatten im letzten Jahr Wahl zum Sprecher der Geschäftsführung bei PwC, das ist alle 4 Jahre, da habe ich kandidiert und bin mit 47% Zweiter geworden, so, jetzt kannst du sagen, ja, ist doch gut, oder kannst du eben sagen, nee, wolltest ja werden, also ist es schlecht.
Oder man hat noch, genau, was mit damals, mit den Noten, 2+, was ist denn mit dem Rest?
Ja, so, und dann jetzt nicht Zweifel an dem bisherigen Weg, weil das stellt ja nicht deinen bisherigen Weg in Frage. Mhm. Es stellt mehr den Weg nach vorne in Frage. Ob man sagt, mache ich jetzt trotzdem weiter, mache ich was komplett anderes. Also das sind ja so typische, glaube ich, Wegscheiden im Berufsleben, wo man sagt, gehe ich jetzt den Weg weiter, gehe ich einen anderen Weg. Und da war es dann für mich aber auch ganz entscheidend, dass ich sagte, nee, ich hatte es ja auch anfangs gesagt, ich liebe ja eigentlich die Arbeit, die ich tue, diese Vielseitigkeit, die Kunden. Und das hat mir aber auch gezeigt, so als Learning, verlasse nie die eigentliche Kernbasis, die du mal gebildet hast. Ich sage immer auch unseren Partnern hier, das Kundengeschäft ist eure Lebensversicherung irgendwo. Denn je weiter du im Management kommst, entfernst du dich ja eigentlich von dem, was du ursprünglich mal gelernt hast und warum du eigentlich den Beruf gemacht hast. Und das Risiko ist, dann hebt man irgendwann ab, es kriegt gar nicht mehr so richtig mit, was an der Basis passiert, ich sage mal, was im wirklichen Leben passiert. Und da ist mein Rat immer einen Fuß im eigentlichen Geschäft behalten, immer wesentliche Kundenbeziehungen selbst behalten, dann bleibt man verankert, bleibt geerdet, das ist ganz wichtig.
Versuchst du dich auch, also privat zu erden, engagierst du dich ehrenamtlich, machst du noch viel Sport, bist du noch in so einer Form unterwegs?
Ehrenamtlich ist die, würde ich sagen, so White Spot, würde man sagen, ist wirklich das, wo ich auch sagen würde, zu wenig. Mhm. Aber warum? Weil ich erzählte, wenn du Montag bis Freitag immer unterwegs bist, ja, dann bist du einfach ein total unsicherer Kandidat, um irgendwelche Verpflichtungen zu übernehmen. Ich versuche wirklich in der freien Zeit, die ich habe, Sport zu machen, denn sonst wirst du irgendwie auch verrückt, wenn du Montag bis Freitag eben dann nur auf deinem, wie jetzt wieder, Bürostuhl sitzt. Du
gehst tanzen, ne?
Genau, zum Beispiel, aber eben auch alles dann am Wochenende. Ja. Also ich komme Freitag nach Hause und dann versuche ich am Wochenende wie so ein Bekloppter von Powerplate, Tennis, Golf, Hockey und dann tut mir so alles weh, dass dann am Sonntagabend die Physiotherapeutin kommt, versucht alles wieder zusammenzuflicken und dann geht's Montag wieder los. Aber also das ist deshalb Sport ganz stark im Fokus. Aber im Sinne wieder von Teamwork, meine Frau macht eben viel, also war im Hockeyclub lange da, Jugendhockey-Vorständin, hat das über viele, viele Jahre gemacht, in der Kirche ganz aktiv, jetzt bei Hamburg macht Kinder gesund, hier eine Stiftung in Hamburg, wo sie viel macht. Und auch da sage ich, man muss uns als Team sehen.
Kriegst du viel mit,
so, klar. Definieren wir uns auch, dass wir sagen, eigentlich, was wir beide machen, definieren wir beide für uns als Team. Mhm. Und ich glaube, in der Summe muss es dann in Ordnung sein.
Mhm. Spannend. Jetzt sagst du, du hast eine lange Woche. Wie darf ich mir die Woche von Peter Bartels, die täglich, wie darf ich mir deine Tagesroutine vorstellen? Wann stehst du morgens auf? Du hast gesagt, am Wochenende spannst du aus, kommst du runter, gehst du tanzen, aber wenn ich mir einen Beratungsjob vorstelle, dann stelle ich mir das relativ knallhart vor, gerade in den Anfangsjahren. Ich muss relativ viele Stunden arbeiten. Mhm. Ich bin viel unterwegs, ich bin viel auf Reisen. Wie sieht deine Woche aus? Hast du vor allem Meetings? Hast du viele Gespräche? Bist du beim Kunden tatsächlich vor Ort?
Ja. Also ich würde mal sagen, es sind 60-70% tatsächlich Managementaufgaben und damit 30-40 Kundenaufgaben, wenn du jetzt da oben im Top-Management bist. Und Management bedeutet, das kann entweder Geschäftsführungssitzung sein, bei uns zentral ist in Frankfurt, dann düst du nach Frankfurt. Dann sind es aber auch, wenn du Bereich Familienunternehmen Mittelstand leitest, sind bei uns die Standorte ganz wichtig, weil wir das regional steuern. Dann bist du viel an den einzelnen Standorten in einer Managementrolle, redest da mit den Leitungsteams, den Partnern, den Mitarbeitern. In der Kundenrolle gehe ich viel zu Pitches hin, wo wir wirklich versuchen, neue Aufträge für PwC zu gewinnen. Auch gerade im Bereich Familienunternehmen, selten in den Großstädten dieses Landes, sondern irgendwo in der Pampa. Und das führt dann auch dazu, dass ich eben während der Woche eigentlich abends nicht nach Hause fahre, sondern gucke, wo muss ich am nächsten Tag sein, abends spät zusehe, dass ich da noch hinkomme, dann im Hotel bin, am nächsten Morgen vor Ort für den Kunden- oder Managementtermin bin. Also ich würde mal sagen, ich bin selten 2 Tage am Stück irgendwo, sondern eher jeden Tag woanders, aber nur 3-4 Tage unter der Woche, nicht in der Woche, sondern im Monat in Hamburg.
Mhm. Ja, Wahnsinn, dass du dann heute Zeit für uns hast.
Ja, gerne. Das gehört dazu.
Ja.
Ist auch ein schöner Anlass, dass man dann vorher weiß, man ist hier.
Genau. Ich stelle mir vor, wenn ich so ein Pensum wie du hätte und ich weiß, dass ich alle 2 Tage quasi irgendwo woanders übernachte, duschst du morgens kalt, trinkst du nach dem Aufstehen direkt ein Glas Wasser, hast du so kleine Hacks für dich entwickelt, kleine Routinen, wo du sagst, ja, die machen mich fit, ich trinke morgens meinen O-Saft frisch gepresst.
Den kriege ich ja leider nicht immer überall, das wäre schön, aber was ich mache, immer, egal wann ich aufstehe, wann ich ins Bett gehe, immer morgens und abends Gymnastik und Krafttraining. Krafttraining nicht im Sinne mit Gewichten, sondern ich sag mal, nenne es eher Körperspannungsübung. Ja. Und wenn du das einmal angefangen hast, wird das auch eine Sucht, wenn ich es nicht mache, fühle ich mich sau schlecht und ich bin völlig verspannt, bilde ich mir ein, ist natürlich nicht so. Ja. Aber das ist Routine.
Und das machst du jeden Morgen?
10 Minuten, vor dem Bett gehen 10 Minuten, dann sagt man so, ja, ist ja jetzt nicht so super viel, aber alle, auch wenn du mit Ärzten und so redest, ja, aber das sind 20 Minuten am Tag, mal 7, mal
klar.
Ist das dann doch wieder brutal viel letztlich. Und das ist eine Routine, die ich auch voll durchziehe.
Ziehst du die ganze Zeit schon durch?
Ja.
Ernährung, wichtiges Thema.
Da ich jetzt, die Zuhörer sehen er ja nicht, aber ja halbwegs schlank bin, sage ich mal.
Ist er, kann ich bestätigen.
Würde man denken, ich achte da brutal drauf, tue ich nicht, sondern mein Problem ist eher, genug zu essen. Also weil tagsüber sind die Termine häufig so eng, dass mittags oder so oder tagsüber wenig ist. Und deshalb ist für mich, wenn ich eben auch irgendwo im Hotel bin. Ich genieße total, wenn ich ein vernünftiges Frühstück bekomme. Mhm. Ich genieße total, wenn ich abends nochmal, das sind ja auch viele Business-Termine, was essen kann. Ich gehöre jetzt auch nicht zu den Asketen, die sagen, und kein Alkohol, sondern ich trinke gerne Wein dazu. Also da würde ich mal sagen, ziemlich normal. Und sagt, da muss auch ordentlich gegessen werden und auch mal getrunken werden. Das muss man sich halt abtrainieren.
Ja. Dafür gibt es dann morgens das Gymnastik und dann ist wieder gut.
Da hält
und am Sonntag kommt die Physiotherapeutin und dann ist auch alles wieder eingerenkt.
Ja.
Wir wissen jetzt ungefähr, wo du ein bisschen herkommst, wie dein Werdegang war, wie dein Einstieg ins Berufsleben war. Es war sehr getaktet, es war sehr straight, also das war schnell fokussiert. Jetzt fragen sich viele unserer Zuhörer, was glaubst du sind die Herausforderungen in Zukunft für junge Leute? Was würdest du in Retroperspektive, wenn du jetzt nochmal studieren würdest, was würdest du studieren? Würdest du es genau so machen oder würdest du sagen, ich habe meine Leidenschaft im Tanzen gefunden, ich mache jetzt ein Tanzstudium in Thailand, im Dschungel. Gibt es da irgendwie so Sachen, wo du sagst, würde ich verändern oder würde ich genauso wieder machen?
Also Herausforderungen oder Sorgen, jetzt erstmal fange ich mit der ersten Frage an, so Sicht der jungen Leute heute. Ich glaube, ihr habt die Herausforderung, zu viele Optionen zu haben, und zwar sowohl beruflich als auch privat. Und das ist für euch die Herausforderung, denn Talente sind knapp, es gibt immer wieder Phasen, da sind sie eher, je nachdem wie die Wirtschaft läuft, aber ich sage mal insgesamt Talente jetzt viel knapper als früher. Ihr habt wahnsinnig in der Regel gute Ausbildung, ihr habt wahnsinnig viele Angebote, Optionen, ihr könnt wählen. Ihr habt aber auch eine wahnsinnige Transparenz, die es bei meinem Berufseinstieg überhaupt nicht gab. Ganz ehrlich, wir hatten damals überhaupt gar keinen Plan, also jetzt mal wieder übertrieben, aber große Übersicht, was gibt es alles für Optionen, so hatten wir nicht. Heute Internet, ihr könnt euch über alles informieren, ihr redet auch über Internet, ich meine, ihr habt so Social Media, um zu kommunizieren, euch auszutauschen, Meinungen, gab es damals alles nicht. Also habt ihr Transparenz. Die Transparenz führt aber dazu, ihr habt brutal viele Optionen, brutal viele Informationen, wofür sollt ihr euch jetzt eigentlich entscheiden? Ja. Und dann beobachte ich, dass dann häufig aber auch fast Bindungsangst da ist, jetzt erstmal beruflich. Ja, warum soll ich jetzt zu dem Arbeitgeber? Vielleicht gäbe es ja dann doch einen besseren. Man macht sich viel mehr Gedanken als wir früher. Man könnte ja mit der Zusage hier eine bessere Option da gar nicht wahrnehmen.
Dieses Unverbindliche, ja.
Ja, genau. Und dadurch immer und auch immer zu gucken weiter, gibt es nicht doch noch was Besseres? Gibt nichts doch noch was Besseres? Und da haben wir damals gar nicht so drüber nachgedacht, haben gesagt, ach, das klingt gut, das mache ich jetzt. Und dann ist man auch davon ausgegangen, das mache ich jetzt erstmal 10 Jahre. Da ist meine Wahrnehmung, das ist heute anders und das ist gar nicht gut oder schlecht. Also das will ich jetzt gar nicht sagen, sondern ich glaube, das ist einfach anders. Und wenn man sagt, die positive Seite für euch, ihr habt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, ist es andererseits aber auch eine Herausforderung, mal einen Sack zuzumachen und sich für was zu entscheiden und dann auch straight, weil du das Wort straight gesagt hast, diesen Weg auch irgendwie fokussiert weiterzugehen.
Ja. Wie würdest du denn sagen, finde ich diesen, also ich habe jetzt viele Optionen, wonach würdest du sagen, was sind deine Kriterien?
Ja, ich sage häufiger, ja, hört wirklich auf Bauch und Herz, wo man gar nicht immer zu versuchen, alles jetzt total zu verobjektivieren, sondern und zu messen und zu gucken, wonach beurteile ich jetzt, was ist besser, was ist schlechter, sondern ich glaube, ganz wichtig ist im Beruf persönliche Förderer zu haben.
Also Mentoren.
Auch Mentoren und zu gucken und wirklich zu sagen, wo ist eine Organisation, die kann klein oder groß sein, wo Menschen sind, die mich auf meinem Weg begleiten können. Wie ich das gesagt habe, wichtig für eine Kundenbeziehung. Ich frage mich, wie kann ich der Person in der Karriere helfen? Genauso, wenn ich irgendwo hingehe, wo sind potenzielle Mentoren, die mich auch begleiten können?
Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Erfahrung, die wir auch mit unseren ganzen Events und den Gesprächen gemacht haben. Viele junge Menschen wünschen sich einen Mentor, aber den findest du ja nicht so. Also ich muss ja schon rausgehen, ich muss mich schon präsentieren, ich muss schon networken und ich muss jemanden von mir überzeugen, dass er mir Advice gibt, dass er mir zur Seite steht und sagt, hör mal zu, das könnte eine gute Option sein, hör auf deinen Bauch, wie du das gerade gesagt hast, entscheide vielleicht rational, guck, was dich glücklich macht, ist dir Geld wichtig, ist dir die Karriereleiter wichtig, was ist dir wichtig? Und ich glaube, dass das für viele junge Leute auch eine Herausforderung ist. Also das ist immer so einfach gesagt, such dir einen Mentor, aber...
Das stimmt, glaube ich, für den ersten Schritt, um jetzt irgendwo reinzukommen.
Ja.
Zu sagen, wer berät mich da eigentlich? Das, da hast du absolut recht. Wenn ich mich für ein Unternehmen entschieden habe, auch da ist natürlich die Herausforderung, wer kann da ein Mentor sein? Da ist es, glaube ich, auch wichtig, geben und nehmen. Wenn ich gucke, so meinen Ängsten oder mein engstes Team, ich glaube schon, dass die nahezu alle sagen würden, er ist für uns wirklich ein Mentor. Das ist ja auch Aufwand. Das ist ja nicht immer,
klar.
Team wird jetzt lachen, wenn sie es später hören, immer mein Wort vergnügungssteuerpflichtig. Das ist ja nicht, also das kostet richtig Kraft, wenn du dich da auch miteinander auseinandersetzt. Aber umgekehrt kriegt man dafür auch viel, weil dann eigentlich da auch ein wirklich ganz, ganz großer Wille ist, einfach die Extrameile zu gehen. Und wir haben im Team auch den Grundsatz, ich weiß schon, wo die Grenze ist, aber wir geben und nehmen uns alle totale Flexibilität, dass wir sagen, okay, wenn wirklich jetzt nichts brennt, ist mir völlig egal, ob jemand hier ist und wann die gehen oder sonst was machen oder mittendrin Sport, aber wir wissen auch alle, wenn ich sage, boah, jetzt brauche ich wirklich Unterstützung, ist wichtig, das kann Nacht sein, das kann am Wochenende, das kann Weihnachten sein, dann wissen wir, das machen wir auch alle füreinander und miteinander. Mhm. Und dann, glaube ich, ist so eine Mentorbeziehung, Unterstützerbeziehung,
okay,
dann macht man es, dass es wirklich geben und nehmen.
Ja. Hattest du Idole?
Nee, tatsächlich nicht. Also wirklich viele, wo ich mir Dinge abgeguckt habe, wo ich sage, boah, das finde ich jetzt gut, wie die es machen. Ich habe gerade zum Beispiel, jetzt nenne ich mal den Namen nicht, aber mit einer Person zu tun auch, die wirklich im positiven Sinne Menschenfänger ist. Und dass ich da auch wieder sehe mit kleinen Gesten auch, egal welchen Termin man hat, zusammen mit anderen, gibt es danach immer eine kurze Mail mit einem Dankeschön und sehr persönlich, oh, das hast du aber super gemacht und dies und das, wo man merkt, darüber, dass das
klingt. Die Person interessiert sich.
Aber genau, interessiert sich, sendet Signale, bleibt immer dran. Da bin ich zum Beispiel nicht so gut. Und dann sage ich, wow, das läuft. Und ich merke ja auch, wie diese Person im Markt ankommt.
Ja.
Und wiederum jemand anders jetzt bei uns aus dem Management-Team, wo ich sage, ein im positiven Sinne brutaler Prozessorganisator, wo ich sage, wahnsinnig strukturiert, wahnsinnig auch bereit, selbst so diese Schmerzmeile zu gehen, wo ich sich selber mit allen Details auch zu beschäftigen, um zu sagen, ich muss dieses Wissen haben, um eine vernünftige Entscheidung treffen zu können, wo ich auch sage, boah, der geht noch eine Meile weiter, als ich es jetzt wahrscheinlich getan hätte, wo ich auch sage, Anerkennung.
Ja.
Und das finde ich dann schon gut.
Ja. Wenn ich jetzt vor der Entscheidung, Bachelorstudium durch, Masterstudium durch, ich habe immer noch die Entscheidungsmöglichkeit Startup versus Konzern. Warum glaubst du, was könnte mir ein Konzern bieten, unabhängig von PwC? Was habe ich hier für Strukturen? Mentoring wird wahrscheinlich ein Thema sein. Aber was siehst du auch für Vorteile bei Startups? Also viele junge Menschen sagen, ich bin gar kein Gründer, aber Startups interessiert mich, flache Hierarchien, ich kann schnell was umsetzen.
Ja.
Wie siehst du das so ein bisschen?
Auch da erstmal vorweg, ich glaube, es gibt nicht gut und schlecht und richtig oder falsch, sondern beide haben so jeweils ihre Vorteile und wahrscheinlich auch ihre Nachteile. Das, was du sagst für Startups, sehr schnell etwas tun können, selber umsetzen können, auf jeden Fall. Unser jüngerer Sohn arbeitet hier auch gerade bei einer Venture Capital Gesellschaft, hat auch ein kleines Startup mit einem Freund selbst gegründet, wo ich selber ja mitbekomme, wie die auch Dinge selber machen. Ich sag mal jetzt alleine eine, wo ich sage rein virtuell, eine dann aber analoge Wertschöpfungskette aufzubauen, nur über Alibaba und Amazon. Das hätten wir uns vor 5 Jahren gar nicht vorstellen können. Wie soll denn das gehen? aber dann auch Dinge, wenn Produkte ja angeliefert werden, wie setze ich mich mit dem Zoll auseinander? Wie gründe ich die Gesellschaft? Wie mache ich die steuerliche Behandlung? Wo unser Sohn auch gesagt hat, hätte ich gewusst, was ich jetzt brauche, hätte mich im Studium in Mannheim der Jurakurs, den wir gemacht haben, viel mehr interessiert, weil er jetzt sagt, ja, das haben wir ja alles da besprochen. Und damals sage ich, mein Gott, wie langweilig, braucht doch kein Mensch. Und das ist super, das jetzt alles selber mal gemacht zu haben. Das würde man so konkret bei uns oder anderen Konzernen jetzt nicht sehen. Umgekehrt, glaube ich, bei uns und anderen Konzernen kriegt man eine super Methodenkompetenz, sehr strukturiertes Heranführen an Themen, sehr stark prozessorientiertes Lernen, sehr strukturiertes Vorgehen, dass man echt sagt, ja, wie ist die Reihenfolge vernünftiger Schritte, wenn es wirklich mal größer und komplexer wird. Und viele Startups, die wir auch als Berater sehen, die laufen super los, aber wenn dann eine kritische Größe überschritten wird, dann bricht eben auch häufig so ein bisschen das Chaos aus, weil alle nicht gelernt haben, wie baue ich funktionierende Prozesse auf. Und das lernt man, glaube ich, gut in den größeren Einheiten. Und bei den anderen lernt man eher das
Schnelle.
Doing. Und insofern
der Mix aus beiden wahrscheinlich
natürlich immer ideal.
Ich glaube, ihr habt auch relativ viele neue digitale Ansätze, dass ihr sagt, wir wollen uns genau in diesen Themenfeldern auch positionieren als PwC, dass ihr viel Know-how in diesen Bereichen seht. Für mich stellt sich jetzt, wir kommen so zum Ende des Gesprächs, wir wissen, Startup versus Konzern hat beides seine Vorteile. Viele junge Menschen sehen immer noch oder träumen davon, diesen klassischen Weg zu gehen, BWL-Studium, danach gehe ich 2 Jahre in die Beratung, ich möchte diese Prozesse lernen, dann möchte ich in irgendeine Führungsriege kommen, muss meine Leadership-Skills anwenden, wo du gesagt hast, Empathie ist sehr, sehr wichtig, genauso aber auch dieses Fachwissen. Was glaubst du können, jetzt habe ich den Faden verloren, dann schneiden wir das einfach raus. Wie können junge Leute, oder wo siehst du, welche jungen Leute würdest du sagen, sind ideal für PwC? Was sucht ihr für Leute? Was glaubst du, ist vom Mindset her wichtig? Weil du gesagt hast, es gibt viele wenige Talente. Was bedeutet dich für ein, also was ist ein Talent für dich? Woran siehst du das relativ schnell? Oder sagst du, ich muss da auch ein bisschen gucken? Wie ist so da deine Erfahrung?
Da nur klar zu sehen, wenn ich sage, es gibt wenige Talente, damit meine ich nicht insgesamt von dem Potenzial, was zur Verfügung steht.
Weil der Markt einfach viele sucht,
der Markt ist insgesamt einfach länger
absolut.
Die Nachfrage ist höher als das Angebot.
Genau.
Dann wen brauchen wir? Da hätten wir natürlich vor 10 Jahren noch eine andere Antwort gegeben als heute. Die wäre damals viel eindimensionaler gewesen. Da hätte ich gesagt, wir haben typischerweise BWLer, dann haben wir ein paar Juristen, dann haben wir dann noch ein paar Mathematiker und Wirtschaftsingenieure. Schluss, da hätten wir aufgehört. Und heute diese sogenannten MINT-Profile, also wirklich mit Informatik, aber auch Ingenieure und Naturwissenschaften, Mathematik, versuchen wir heute ganz, ganz stark zu bekommen. Und wir haben auch mittlerweile eine Quote von 30% plus wirklich von MINT-Profilen, die bei uns anfangen. Und das Wichtigste ist aber tatsächlich, breites Interesse zu behalten und teamfähig zu sein, weil jeder kommt mit seinen Spezialkenntnissen, auch viel spezialisierter als wir früher. Also heute werden alle sehr, oder immer wenn ich alle sage, aber so von der Regel her, doch praxisorientierter als wir damals ausgebildet, schon deutlich spezialisierter als wir damals. Aber ich glaube, um dann ein komplettes Profil zu haben, ist es wichtig, dann nicht nur in so einem Expertentum dann auch mit der Gefahr abzusaufen, sondern zu sagen, upp, ich muss irgendwo auch den breiten Blick behalten. Und dafür muss ich interessiert sein an dem, was andere tun, interessiert sein, an übergreifenden Projekten zu arbeiten. Und das klappt wieder nur, da kommt man auch ein bisschen zur Empathie. Ich bin teamfähig, merke so, was wollen die anderen im Team und wie kann ich mich da integrieren. Und dies rauszufinden, sind das Leute, die ins Team passen. Das ist unheimlich wichtig. Also dass diese fachliche Grundqualifikation muss da sein, aber auch da wieder noch viel wichtiger ist, wie sind die persönlichen Skills.
Fast abschließende Frage. Bitte. Du hast gesagt, du bist am Ende deiner Karriere quasi. Hast du noch Ziele? Hast du gesagt, sagst du, ich möchte unbedingt noch ein, zwei Dinge intern hier verändern oder ich möchte auf den Kilimanjaro, ich möchte auf den Mount Everest. Hast du noch für dich dein persönliches Feuer, dein persönliches Ziel?
Ja, ich will auf jeden Fall noch einmal in der Ü60 Hockey-Nationalmannschaft spielen. Das ist auch ein Ziel. Ja? Dass man sagte, ja, ich bin halt Sportfreak. Sport hat gelitten von der Zeit her, die letzten Jahre. Und ich will mich körperlich fit halten. Und ich sage echt noch mal, dann altersadäquat, irgendwas sportlich zu reißen, das kann jetzt Hockey sein, das kann was anderes sein, das finde ich nochmal super. Und was ich vorhin tatsächlich sagte, mich stärker in einem richtig guten sozialen Projekt zu engagieren, das wäre noch was, wo ich einfach mangels Zeit nicht zu gekommen bin. Ich habe jetzt nicht die total verrückten oder eindimensionalen Ideen. Ich genieße total in der Freizeit eben mit Leuten, die mich begeistern, die irgendwas richtig gut kennen und wenn ich es lernen kann. Und deshalb war es dieses Tanzen, wo ich sage, was andere richtig gut können, wo ich sage, ich möchte nur mal das Gefühl bekommen, wie ist es daran zu kommen. Ich finde auch toll, wenn Leute super singen können oder super ein Instrument spielen können. Nur da weiß ich, das dauert ja 100 Jahre, bis sie mir das beibringen. Ja. Aber sowas finde ich super cool.
Dann kommen wir zu der letzten Frage. Wir schließen jede Folge mit der Frage ab. Wen würdest du uns empfehlen oder wen würdest du sehr gerne mal in diesem Podcast hören? Wer glaubst du, ist sehr inspirierend und kann jungen Leuten was mit auf den Weg geben?
Wir hatten ja anfangs gesprochen, so wo ich herkomme, aus diesem Bereich Familienunternehmen, Mittelstand. Und ich habe gesagt, das ist auch diese Kundenklientel, die mir richtig ans Herz gewachsen ist. Deshalb dann vielleicht kein Wunder, jemand aus dem Bereich Familienunternehmen. Und ich arbeite jetzt seit vielen Jahren für eins der ganz großen deutschen Familienunternehmen, B. Braun, ist Medizintechnik. Manche verwechseln es mit Braun Rasierer oder so, die haben damit gar nichts zu tun. B. Braun Medizintechnik, die sitzen in Melsungen bei Kassel und machen jetzt 7 Milliarden Umsatz. Das ist relativ viel für so ein Familienunternehmen, was aber mittlerweile global tätig ist. Und dort hat gerade die Nachfolge eingesetzt. Der Vater, Professor Braun, ist vor einigen Jahren schon aus der CEO-Rolle raus. Dann gab es erstmals einen familienfremden CEO, der jetzt aus Altersgründen ausgeschieden ist. Und jetzt kommt die Tochter, 39 oder 40 Jahre mittlerweile, übernimmt das Ruder. War lange für das Unternehmen in Malaysia, für die asiatische Gruppe zuständig. So eine tolle, empathische, motivierende junge Frau. Ich glaube, gerade kam das dritte Kind, also auch mit der Herausforderung, Familie und Karriere zu verbinden. Dann noch wiederum jetzt wieder als Familienrepräsentant einzusteigen, mit der, glaube ich, Riesenherausforderung in Deutschland. Sie wird eine der Frauen sein, die künftig, bin ich überzeugt, ganz viel durch die Presse gehen werden, wo die Leute gucken werden als Role Model, wie bekommt sie das hin und sich auch selbst schützen muss. Ja. Nicht jede Talkshow, nicht jeden Interviewbeitrag anzunehmen. Insofern eine Herausforderung, dass sie sie bekommt.
Ja.
Aber ich glaube, das wäre für die jungen Leute, auch unter Diversity-Gesichtspunkten, Frauen im Studium, ein super Case, Anna-Maria Braun hier wirklich mal in den Podcast zu bekommen.
Dann werden
Würde ich auch gern hören.
Ja, dann werden wir alles daran tun, um sie dafür begeistern zu können. Und vielen Dank. Wir sind am Ende.
Sehr gern. Hat Spaß gemacht.
Danke dir. Ciao.
Tschüss.
So, das war unsere vierte Folge. Sie ist auch schon zu Ende. Wir hoffen wie immer, dass sie euch gefallen hat, dass ihr gesehen habt, was es eigentlich bedeutet, so eine Managementposition einzunehmen, was es auch für Opfer bringt, aber wie man darin auch aufgehen kann. schreibt uns gerne, wie immer, auf podcast@chef-treff.de euer Feedback und vergesst natürlich, uns nicht zu abonnieren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.